Morgen vorgelesen.
Da gehen wir in dieser Zeit ein ganzes Stück zurück. 1731 erschienen in Amsterdam ein französischer Liebesroman. Warum in Amsterdam, war für Frankreich in der damaligen Zeit viel zu aufmüpfig. Vorgelesen von Peter Lieck hören Sie in 15 Folgen Manon Lescaut von Abbé Prévost in der Übersetzung von Hans Reisinger. Der Roman ist als Beichte angelegt. Chevalier de Grieux erzählt die Geschichte seiner Liebe zu Manon Lescaut. Er sollte Ritter des Malteserordens werden. Auf einer Poststation auf der Reise trifft er die reizende Manon. Die soll von den Eltern ins Kloster geschickt werden, den Hang zu den Freuden der Welt ausgetrieben zu bekommen. Und was schlägt dann ein wie ein Blitz bei den beiden? Die Liebe.
Ich war verzweifelt, mich so zur Unzeit verraten zu haben. Da aber die Liebe seit den letzten 2-3 Stunden meinen Geist ungemein geschärft hatte, besann ich mich, dass ich ihm nicht gesagt hatte, dass mein Plan schon am kommenden Morgen verwirklicht werden sollte. Und ich beschloss daher, ihn durch scheinbares Entgegenkommen zu täuschen. »Tiberge«, sagte ich, »ich hielt dich bisher für meinen Freund und wollte dich durch mein Geständnis auf die Probe stellen. Es ist wahr, ich liebe. Damit habe ich dir nichts vorgemacht.« Was aber die Flucht betrifft, so ist das eine Sache, die man nicht leichtfertig unternehmen kann. Komm mich morgen um 9 Uhr abholen. Ich werde dich, wenn es geht, mit meiner Geliebten zusammenbringen. Und du sollst selber urteilen, ob sie verdient, dass ich einen solchen Schritt für sie tue. Unter 1000 Freundschaftsbeteuerungen verließ er mich. Ich verwendete die Nacht dazu, meine Angelegenheiten zu ordnen, und als ich mich gegen Tagesanbruch zu dem Gasthof von Fräulein Manon begab, fand ich sie schon wartend vor. Sie stand an ihrem nach der Straße gelegenen Fenster und kam mir selber öffnen, als sie mich sah. Wir stahlen uns geräuschlos davon. Sie hatte kein Gepäck als etwas Wäsche, die ich ihr abnahm. Der Wagen stand bereit. Und bald hatten wir die Stadt hinter uns. Ich werde später erzählen, was Tiberge tat, als er erfuhr, dass ich ihn hinters Licht geführt hatte. Sein Freundschaftseifer ließ nicht im geringsten nach. Sie werden noch sehen, wie weit er ihn trieb und wie bittere Tränen ich vergießen musste bei dem Gedanken, welchen Lohn er immer nur fand. Wir beeilten uns so sehr weiterzukommen, dass wir schon vor Einbruch der Nacht Saint-Denis erreichten. Ich war neben der Kutsche hergeritten, so dass wir kaum miteinander hatten reden können, außer beim Pferdewechsel. Da wir uns nun aber Paris so nahe, also fast in Sicherheit sahen, nahmen wir uns Zeit, uns zu erfrischen, denn wir hatten seit der Abfahrt von Amiens nichts gegessen. So verliebt ich in Manon war, sie wusste mich zu überzeugen, dass sie es nicht weniger in mich sei. Wir waren so außerstande, uns in unseren Liebkosungen irgendwelche Zurückhaltung aufzuerlegen, dass wir nicht die Geduld hatten, abzuwarten, bis wir allein waren. Unsere Wirte und Postillone schauten uns an, sichtlich erstaunt, zwei Kinder unseres Alters vor sich zu sehen, die sich so bis zur Raserei zu lieben schienen. Unsere Heiratspläne waren schon in Saint-Denis vergessen. Wir betrogen die Kirche um ihre Rechte und fanden uns als Ehepaar, ohne uns darüber Gedanken gemacht zu haben. Bei meinem zärtlichen und beständigen Naturell wäre ich sicherlich für mein ganzes Leben glücklich geworden, wenn Manon mir treu geblieben wäre. Je mehr ich sie kennenlernte, desto mehr liebenswerte Eigenschaften entdeckte ich an ihr, ihr Geist und Herz, ihre Sanftmut und Schönheit, Schlangenfesseln um mich, so stark und bezaubernd, dass ich mir kein anderes Glück gewünscht hätte, als ewig darin gefangen zu bleiben. Schreckliche Verwandlung. Was mir die höchste Seligkeit hätte bringen können, hat mir Verzweiflung gebracht. Dieselbe Beständigkeit, die mir das süßeste Los und die vollkommensten Liebesfreuden zu sichern schien, machte mich zum unglücklichsten aller Menschen. In Paris nahmen wir eine möblierte Wohnung. Sie lag in der V-Straße und zu meinem Unglück neben dem Hause des bekannten Generalsteuerpächters Herrn von B. 3 Wochen gingen hin, während deren ich so von meiner Leidenschaft erfüllt war, dass ich wenig an meine Familie und an den Kummer dachte, den mein Verschwinden meinem Vater verursachen musste. Da ich ja aber nicht aus Leichtfertigkeit gehandelt hatte und da auch Manon sich mit großer Zurückhaltung betrug, kam mir in der Ruhe, in der wir lebten, nach und nach meine Pflicht wieder zu Bewusstsein. Ich beschloss mich, wenn möglich, mit meinem Vater zu versöhnen. Meine Geliebte war so reizend, dass ich nicht zweifelte, sie würde ihm gefallen, wenn ich nur erst einmal Gelegenheit fände, ihn mit ihren Tugenden und Vorzügen bekannt zu machen. Mit einem Wort, ich schmeichelte mir, die Erlaubnis von ihm zu erlangen, sie zu heiraten, nachdem ich mich in der Hoffnung getäuscht sah, es ohne seine Einwilligung tun zu können. Ich teilte Manon diesen Vorsatz mit und gab ihr zu verstehen, dass nicht nur Liebe und Pflicht dabei mitsprechen, sondern auch die Notwendigkeit. Denn unsere Barschaft war bereits sehr zusammengeschmolzen und mein Glaube an ihre Unerschöpflichkeit stark ins Wanken geraten. Manon nahm diesen Vorschlag mit Kälte auf. Da sie jedoch gerade ihre Liebe zu mir dagegen ins Feld führte und ihre Angst, mich zu verlieren, falls mein Vater, nachdem er unseren Zufluchtsort erfahren, dann doch nicht auf unseren Wunsch einginge, so kam mir nicht die leiseste Ahnung von dem grausamen Schlag, der gegen mich geführt werden sollte. Dem Einwand der Notwendigkeit begegnete sie mit der Erwiderung, es bleibe uns immer noch genug für einige Wochen. Und später würde sie schon durch freundliche Verwandte in der Provinz Hilfe schaffen, an die sie schreiben wolle. Sie versüßte ihren Widerspruch mit so zärtlichen und leidenschaftlichen Liebkosungen, dass ich, der ganz in ihr lebte und nicht das mindeste Misstrauen gegen ihr Herz hegte, allem beistimmte, was sie sagte und für richtig hielt. Ich hatte ihr die Verfügung über unsere Börse und die Sorge für unsere täglichen Ausgaben anvertraut. Bald darauf machte ich die Wahrnehmung, dass unser Tisch besser bestellt war und dass sie sich einige Kleidungsstücke von beträchtlichem Wert zugelegt hatte. Da ich wusste, dass uns kaum 12 oder 15 Pistolen geblieben sein konnten, äußerte ich meine Verwunderung über solche Üppigkeit. Sie bat mich lachend, mir keine Sorge darüber zu machen. »Habe ich dir nicht versprochen«, rief sie, »dass ich neue Hilfsquellen finden würde?« Ich liebte sie zu gläubig, um mich leicht zu beunruhigen. Eines Nachmittags war ich ausgegangen und hatte ihr gesagt, dass ich länger als gewöhnlich fortbleiben würde. Zu meinem Erstaunen ließ man mich bei der Rückkehr 2 bis 3 Minuten an der Tür warten. Wir hatten nur ein junges Mädchen zur Bedienung, das ungefähr gleichaltrig mit uns war. Als die Kleine kam, um mir zu öffnen, fragte ich sie, warum es so lange gedauert habe. Sie antwortete mir verlegen, sie habe mich nicht klopfen hören. Ich hatte nur einmal geklopft und sagte zu ihr, »Aber wenn du mich nicht gehört hast, wieso bist du dann überhaupt aufmachen gekommen?« Diese Frage brachte sie so aus der Fassung, dass sie statt aller Antwort in Tränen ausbrach und mir schließlich beteuerte, es sei nicht ihre Schuld, die gnädige Frau habe ihr verboten, die Tür zu öffnen, bis Herr von B. über die Hintertreppe, die zum Kabinett führte, das Haus verlassen habe. Ich stand so bestürzt, dass ich nicht die Kraft fand, die Wohnung zu betreten. Ein Geschäft vorschützend wandte ich mich wieder zum Gehen und trug der Kleinen auf, ihrer Herrin zu sagen, ich würde gleich wieder da sein, jedoch nichts davon zu erwähnen, dass sie mir von Herrn von B. gesprochen habe. Meine Erschütterung war so heftig, dass mir die Tränen kamen, während ich die Treppe hinabstieg, ohne dass ich noch hätte sagen können, welchem Gefühl sie entsprangen. Ich ging in das erste beste Café, setzte mich an einen Tisch und stützte den Kopf in die Hände, um mir klar zu werden, was in meinem Herzen vorging. Ich wagte nicht mehr zu vergegenwärtigen, was ich eben gehört hatte. Ich wollte es einfach als Einbildung ansehen. Und 2 oder 3 Mal war ich nahe daran, heimzukehren und so zu tun, als sei nichts geschehen. Es schien mir so undenkbar, von Manon betrogen zu sein, dass ich mich schon des bloßen Verdachtes schämte. Ich vergötterte sie, das ist wahr. Aber so viele Beweise meiner Liebe ich ihr gegeben hatte, so viele hatte ich auch von ihr empfangen. Wie hätte ich sie beschuldigen dürfen, weniger aufrichtig und weniger treu zu sein als ich? Welchen Grund hätte sie haben sollen, mich zu hintergehen? Nur 3 Stunden war es her, dass sie mich mit den zärtlichsten Liebkosungen überhäuft und die meinigen mit Entzücken hingenommen hatte. Ich kannte ihr Herz wie mein eigenes. Nein, nein, wiederholte ich mir, es ist nicht möglich, dass Manon mich betrügt. Sie weiß, dass ich nur für sie lebe, weiß, dass ich sie anbete. Das ist doch gewiss kein Grund, mich zu hassen. Dennoch beunruhigte mich der Besuch und das heimliche Verschwinden des Herrn von B. Auch fielen mir jetzt die kleinen Einkäufe Manons wieder ein, die unsere spärlichen Reichtümer so sichtlich überstiegen. Das schmeckte nach der Freigebigkeit eines neuen Liebhabers und ihr Vertrauen auf mir unbekannte Hilfsquellen, mit dem sie mich getröstet hatte. Ich hatte Mühe, alle diese Rätsel in dem Sinne zu deuten, den mein Herz wünschte. Andererseits hatte ich sie, seit wir in Paris waren, kaum aus den Augen verloren. Besorgungen, Spaziergänge, Vergnügungen, immer waren wir beieinander gewesen. Mein Gott, jeder Augenblick der Trennung hätte uns zu sehr bekümmert. Wir mussten uns unaufhörlich sagen, dass wir uns liebten. Ohne das wären wir vor Unruhe gestorben. Ich vermochte mich also kaum einer Minute zu entsinnen, in der Manon sich mit einem anderen hätte einlassen können als mit mir. Endlich glaubte ich, die Lösung gefunden zu haben. Herr von B., sagte ich zu mir, ist ein großer Geschäftsmann mit ausgedehnten Verbindungen. Manons Verwandte werden sich dieses Mannes bedient haben, um ihr Geld zukommen zu lassen. Vielleicht hat sie schon früher welches durch ihn erhalten. Und heute hat er ihr wieder etwas gebracht. Sicher hat sie sich einen Scherz daraus gemacht, es mir zu verheimlichen, um mich nachher angenehm zu überraschen. Vielleicht hätte sie mir davon gesprochen, wenn ich ruhig hineingegangen wäre, anstatt wegzulaufen und mich hier zu quälen. Und auf jeden Fall wird sie es mir nicht verbergen, wenn ich selber davon anfange. Mit diesem Glauben erfüllte ich mich so, dass mir viel leichter ums Herz wurde. Ich kehrte unverzüglich nach Hause zurück und umarmte Manon mit gewohnter Zärtlichkeit. Sie empfing mich so lieb, dass ich im ersten Augenblick versucht war, ihr gleich zu sagen, was ich mir ausgedacht hatte. Aber ich bezwang mich in der Hoffnung, dass sie mir vielleicht zuvorkommen und mir selber alles erzählen würde. Das Abendessen wurde aufgetragen. Ich setzte mich mit der heitersten Miene zu Tisch. Aber beim Schein der Kerze, die zwischen ihr und mir stand, glaubte ich im Gesicht und in den Augen meiner Geliebten einige Traurigkeit zu gewahren. Das ging auch auf mich über. Ich bemerkte, dass ihre Blicke mit anderem Ausdruck als sonst auf mir ruhten. Ich konnte nicht entscheiden, ob es Liebe oder Mitleid war, aber es schien mir ein sanftes, wehmütiges Gefühl. Auch ich sah sie immer wieder lange an, und vielleicht hatte sie nicht weniger Mühe, in meinen Blicken zu lesen, als ich in den ihren. Wir vermochten weder zu sprechen noch zu essen. Endlich sah ich Tränen aus ihren schönen Augen stürzen. Verrätertränen. Mein Gott, rief ich aus, du weinst, liebste Manon, du bist so betrübt, dass du weinst, und du sagst mir nicht ein Wort von deinem Kummer? Sie antwortete mir nur mit einigen Seufzern, die meine Unruhe noch steigerten. Ich erhob mich zitternd. Ich beschwor sie mit aller Inbrunst der Liebe, mir den Grund ihrer Tränen anzuvertrauen. Ich vergoss selber welche, indem ich die ihren trocknete. Ich war mehr tot als lebendig. Meine Qual und die Angst hätten einen Wilden erweichen müssen. Während ich noch so um sie bemüht war, hörte ich mehrere Leute die Treppe heraufkommen. Man klopfte leise an die Tür. Manon gab mir einen Kuss, entzog sich rasch meinen Armen und schlüpfte in das Kabinett, das sie sogleich hinter sich verschloss. Ich dachte, sie wolle sich, da sie etwas in Unordnung war, den Blicken der Fremden nicht zeigen und ging ihnen selber öffnen. Kaum war das geschehen, als ich mich von 3 Männern gepackt sah, die ich als Lakaien meines Vaters erkannte. Sie taten mir keinerlei Gewalt an, nur hielten mich 2 an den Armen fest, während der 3. meine Taschen durchsuchte und ein kleines Messer hervorzog, die einzige Waffe, die ich bei mir hatte. Sie entschuldigten sich wegen dieser Ungebühr und sagten mir offen, dass sie auf Befehl meines Vaters handelten und dass mein älterer Bruder mich unten in einem Wagen erwarte. Ich war so benommen, dass ich mich ohne Widerstand und Widerspruch wegführen ließ. Mein Bruder war wirklich da, um mich in Empfang zu nehmen. Man setzte mich neben ihn in den Wagen und der Kutscher, der seine Anweisungen hatte, brachte uns in voller Fahrt bis nach Saint-Denis. Mein Bruder umarmte mich zärtlich, sprach aber nicht mit mir, so dass ich volle Muße hatte, über mein Unglück nachzudenken. Anfangs war mir alles so dunkel, dass ich nicht die geringste Erklärung für das Geschehene zu finden vermochte. Ich war grausam verraten, aber von wem? Tiberge war der Erste, der mir in den Sinn kam. Verräter, dachte ich, wenn sich das bestätigt, ist es um dein Leben geschehen. Aber dann besann ich mich, dass er ja meinen Aufenthaltsort gar nicht kannte und ihn folglich auch nicht verraten haben konnte. Manon zu verdächtigen, dessen wagte mein Herz, sich nicht schuldig zu machen. Diese ungewohnte Traurigkeit, von der ich sie wie erdrückt gesehen hatte, ihre Tränen, der zärtliche Kuss, aus dem sie sich von mir losgemacht, erschienen mir wohl rätselhaft. Aber ich glaubte, das nur als Vorahnung unseres gemeinsamen Unglücks deuten zu müssen. Und bei all meiner Verzweiflung über den Schicksalsschlag, der mich ihr entriss, war ich leichtgläubig genug, mir einzubilden, sie sei noch bedauernswerter als ich. Die einzige Erklärung schien mir schließlich, dass irgendwelche Bekannte mich in Paris auf der Straße gesehen und es meinem Vater berichtet hatten. Dieser Gedanke tröstete mich, denn so durfte ich darauf rechnen, mit einigen Vorwürfen und Strafmaßnahmen davonzukommen, die die väterliche Obrigkeit über mich verhängen würde. Ich beschloss, sie geduldig über mich ergehen zu lassen und alles zu versprechen, was man von mir verlangen würde, nur um dadurch leichter und schneller eine Gelegenheit zu finden, nach Paris zurückzukehren und meiner geliebten Manon Leben und Glück wiederzugeben. Nach kurzer Fahrt kamen wir in Saint-Denis an. Mein Bruder, den mein Stillschweigen befremdete, schrieb es der Angst zu und wollte mich daher trösten. Er versicherte mir, ich hätte von der Strenge meines Vaters nichts zu befürchten, wenn ich nur gutwillig bereit wäre, zu meiner Pflicht zurückzukehren und mich der Liebe, die er für mich hegte, würdig zu erweisen. Er ließ mich die Nacht in Saint-Denis verbringen, nur mit der Vorsichtsmaßregel, dass die drei Lakaien in meinem Zimmer schlafen mussten. Bitterschmerzlich war es mir, mich in dem gleichen Gasthof zu sehen, in dem ich mit Manon auf der Fahrt von Amiens nach Paris abgestiegen war. Wirt und Dienerschaft erkannten mich wieder und reimten sich sogleich meine Geschichte zusammen. Ich hörte, wie einer zum Wirt sagte, »Ach, das ist ja der hübsche junge Herr, der vor 6 Wochen mit einem kleinen Fräulein durchkam, das er so liebte. Sie war ja auch reizend, die armen Kinder. Sie taten so zärtlich miteinander. Jammer, schade, dass man sie getrennt hat.« Ich tat, als hörte ich nichts und ließ mich so wenig wie möglich blicken. In Saint-Denis stand ein 2-sitziger Wagen bereit, mit dem wir früh morgens abfuhren. Am Abend des nächsten Tages kamen wir daheim an. Mein Bruder begab sich von mir zu meinem Vater, um ihn günstig für mich zu stimmen, indem er ihm berichtete, wie sanftmütig ich mich hatte fortführen lassen. So wurde ich weniger schroff empfangen, als ich erwartet hatte. Mein Vater begnügte sich damit, mir einige allgemeine Vorhaltungen darüber zu machen, wie unrecht ich getan habe, ohne seine Erlaubnis davon zu gehen. Was meine Geliebte betreffe, so hätte ich nur verdient, was mir geschehen sei, da ich mich an eine Unbekannte weggeworfen hätte. Er habe mir etwas mehr gesunden Menschenverstand zugetraut, hoffe aber nun, dass dieses kleine Abenteuer mich klüger machen werde. Ich fasste diese Worte nur in dem Sinne auf, wie ich mir das Geschehene deutete. Ich dankte meinem Vater für die Güte, mit der er mir verzieh und versprach ihm für die Zukunft ein gehorsameres und gesetzteres Verhalten. Aber im Grunde meines Herzens triumphierte ich. Denn wie die Dinge liefen, zweifelte ich nicht, dass ich bald, ja vielleicht noch in selbiger Nacht, Gelegenheit finden würde, mich wieder von daheim fortzustehlen. Man setzte sich zum Abendessen, bei dem man mich reichlich mit meiner Eroberung in Amiens und meiner getreuen Herzensgebieterin hänselte. Ich nahm die Sticheleien mit guter Art hin. Ja, es war mir sogar lieb, auf diese Weise von dem reden zu können, was mich so ganz erfüllte. Plötzlich jedoch ließen einige von meinem Vater hingeworfene Worte mich gespannt aufhorchen. Er sagte etwas von Treulosigkeit und von eigennützigen Motiven, die Herrn von B. zu seinem Schritt bewogen hätten. Als ich ihn diesen Namen nennen hörte, erstarrte ich und bat ihn mit halber Stimme, sich näher zu erklären. Er wandte sich an meinen Bruder und fragte ihn, ob er mir nicht die ganze Geschichte erzählt habe. Mein Bruder erwiderte, ich sei ihm auf der Reise so gefasst erschienen, dass er es nicht für nötig gehalten habe, dieses Mittel anzuwenden, um mich von meiner Torheit zu kurieren. Ich sah, dass mein Vater schwankte, ob er sich ganz erklären solle. Aber ich bat ihn so inständig, dass er mir willfahrte. Oder vielmehr mit der schrecklichsten aller Geschichten mir das Herz durchbohrte. Zunächst fragte er mich, ob ich denn die ganze Zeit so einfältig gewesen sei, zu glauben, meine Mätresse liebe mich. Dessen, rief ich kühn, sei ich so sicher, dass nichts auch nur den geringsten Zweifel in mir zu erwecken vermöge. Ha, 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 lachte er aus vollem Halse. Das ist köstlich. Du bist mir ein netter Gimpel. Das sind ja prächtige Gefühle. Ewig schade, dich in den Malteserorden eintreten zu lassen, mein armer Chevalier, wo du so viel Anlage zum lammfrommen Ehemann hast. So spottete er in der gleichen Tonart weiter über das, was er meine Vertrauensseligkeit nannte. Endlich, als ich immer nur schwieg, schloss er damit, dass er sagte, nach seiner Rechnung von der Abreise aus Amiens angefangen, habe Manon mich etwa 12 Tage lang geliebt. Denn, fügte er hinzu, ich weiß, dass du Amiens am 28. vorigen Monats verlassen hast, jetzt haben wir den 29. 11 Tage sind es her, seit mir Herr von B. schrieb. 8, nehme ich an, hat er gebraucht, um gründlich Bekanntschaft mit deiner Flamme zu schließen. Also ziehe 11 und 8 von den 31 Tagen ab, die vom 28. vorigen bis zum 29. dieses Monats verstrichen sind. So bleiben 12, vielleicht etwas mehr oder weniger. Darüber erhob sich das Gelächter von Neuem. Ich hörte das alles mit einer Herzensqual, die ich nicht bis ans Ende dieses traurigen Spiels ertragen zu können meinte. »Ich muss dir nämlich sagen«, begann mein Vater wieder, »da du es noch nicht weißt, dass Herr von B. das Herz deiner Prinzessin erobert hat. Denn wenn er in seinem Brief behauptet, er habe sie nur deshalb von dir trennen wollen, um mir ohne jeden Eigennutz einen Dienst zu erweisen, so ist das natürlich lächerlich. Der wäre mir gerade der Rechte für so viel Edelmut, noch dazu, wo er mich persönlich gar nicht kennt. Nein, er hat dich einfach loswerden wollen. Und da er von dir erfuhr, dass du mein Sohn bist, schrieb er mir, wo du seist und in welcher Lotterwirtschaft du lebtest und dass man dich wohl nur mit Gewalt von Paris fortbringen könnte. Er erbot sich, mir Gelegenheit zu verschaffen, dich beim Kragen zu fassen. Und seine Angaben und die deiner Liebsten selber haben es deinem Bruder dann ermöglicht, dich im geeigneten Augenblick zu erwischen. Das war ja nun also ein recht dauerhafter Triumph, den du genossen hast. Da kannst du wirklich stolz sein. Zu siegen verstehst du schnell genug, Chevalier, aber nicht deine Eroberungen auch zu behaupten. Ich hatte nicht die Kraft, das noch länger anzuhören. Jedes Wort durchbohrte mir das Herz. Ich stand vom Tisch auf, um den Saal zu verlassen. Aber ich hatte noch keine 4 Schritte getan, als ich bewusstlos zu Boden sank. Man eilte mir rasch zu Hilfe und brachte mich wieder zu mir. Ich öffnete die Augen nur, um die jammervollsten und rührendsten Klagen auszustoßen. Mein Vater, der mich immer zärtlich geliebt hat, bemühte sich mit aller Herzlichkeit, mich zu trösten. Ich hörte seine Stimme, aber ich verstand ihn nicht. Ich warf mich ihm zu Füßen. Ich beschwor ihn händeringend, mich nach Paris zurückkehren zu lassen, um Herrn von B. zu erdolchen. »Nein«, rief ich, »er hat Manons Herz nicht erobert. Er hat sie gezwungen. Er hat sie durch einen Zauber oder ein Gift verführt. Er hat ihr vielleicht rohe Gewalt angetan. Manon liebt mich, das weiß ich doch. Er hat sie sicher mit dem Dolch in der Hand bedroht, um sie zu zwingen, mich zu verlassen.« Was wird er nicht alles getan haben, um mir eine so bezaubernde Geliebte zu rauben? Oh Götter, Götter, wäre es möglich, dass Manon mich verraten hat, dass sie mich nicht mehr liebt? Da ich immer wieder von Rückkehr nach Paris redete und sogar alle Augenblicke aufsprang, um wegzueilen, sah mein Vater wohl, dass ich bei der Erregung, in der ich mich befand, nicht davon abzubringen war. Er führte mich daher in ein hochgelegenes Zimmer und ließ zwei Diener bei mir, die auf mich Acht haben sollten. Ich war wie außer mir. 1000 Leben hätte ich hingegeben, um nur für eine Viertelstunde in Paris sein zu können. Ich begriff, dass man mich, nachdem ich so offenherzig gesprochen hatte, nicht so leicht aus dem Zimmer lassen würde. Ich maß mit den Augen die Höhe der Fenster. Auf diesem Wege zu entkommen war unmöglich. So wandte ich mich an die beiden Diener. Ich verschwor mich mit heiligen Eiden, es ihnen einmal reich zu lohnen, wenn sie mich entschlüpfen ließen. Ich bat, ich schmeichelte, ich drohte. Aber auch dieser Versuch war vergeblich. Da verlor ich alle Hoffnung und beschloss zu sterben. Ich warf mich auf ein Bett mit dem Vorsatz, es nicht lebend zu verlassen. So verblieb ich die Nacht und den folgenden Tag. Die Nahrung, die man mir am Morgen brachte, wies ich zurück. Am Nachmittag kam mein Vater, um nach mir zu sehen. Er hatte die Güte, sich mit liebevollstem Zuspruch um mich zu bemühen, befahl mir aber so ernstlich etwas zu essen, dass ich es aus Ehrerbietung tat. Auch während der nächsten Tage noch nahm ich immer nur in seinem Beisein und aus Gehorsam etwas zu mir. Er ließ nicht ab, mir alles vorzuhalten, was geeignet sein konnte, mich zur Vernunft zu bringen und mich mit Verachtung gegen die ungetreue Manon zu erfüllen. Ich achtete sie auch wirklich nicht mehr. Wie hätte ich das flatterhafteste und treuloseste aller Geschöpfe achten sollen? Aber ihr Bild, die bezaubernden Züge, die ich im Herzen trug, lebten darin fort, für immer. Ich kannte mich. Ich kann sterben, sagte ich. Und ich sollte es sogar, nach so viel Schande und Leid. Aber wenn ich auch 1000 Tode stürbe, ich könnte doch die undankbare Manon nicht vergessen.
Thank you.
Ja, so kann es gehen. Erst habe ich mit Matthias Politiki gesprochen, neuer Präsident von PEN Deutschland. Hören Sie in der nächsten Stunde alles über seine Pläne. Dann habe ich ein köstliches Brötchen mit Lachsersatz in der norddeutschen Casino-Gesellschaft erstanden. Und dann konnte ich gar nicht mehr abmoderieren. Also das war mal Nolesco, zweiter von 15 Teilen.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. 3 Tage vor dem Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Präsidenten Putin zum Ukraine-Krieg haben die Staats- und Regierungschefs fast aller EU-Staaten eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Sie pochen darin auf eine Berücksichtigung ukrainischer Interessen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Peter Eichenberg.
Die Ukrainer müssen frei über ihre Zukunft entscheiden können, heißt es wörtlich in der Erklärung, die heute früh vom Europäischen Rat verbreitet wurde. Sinnvolle Verhandlungen könnten nur im Zusammenhang mit einer Waffenruhe oder einer Reduzierung der Kampfhandlungen stattfinden. Eine diplomatische Lösung müsse die Sicherheitsinteressen der Ukraine und Europas schützen. Die Erklärung wird von 26 der 27 EU-Staaten getragen. Einzig Ungarn schloss sich nicht an. Die Unterzeichner begrüßen ausdrücklich die Bemühungen von US-Präsident Trump, den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu beenden. Trump selbst dämpft inzwischen die Erwartungen an sein geplantes Treffen mit Putin am Freitag in Alaska. Dabei handle es sich eher um ein